Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 46. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Und heute werden wir uns über die Wintersternbilder unterhalten, wo sie zu finden sind und woher eigentlich die Namen dieser Sternbilder kommen.
Aber davor sehen wir uns noch an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Ja, und eine der letzten Meldungen, die über den Äther gerauscht sind, was die Astronomie betrifft, war: Wir sind zu schnell. Das Sonnensystem kriegt einen Strafzettel im Universum. Forscher aus Bielefeld, also unter anderem von der Universität Bielefeld, haben eine sehr eigenartig wirkende Meldung rausgebracht, nämlich: Unser Sonnensystem bewegt sich viel zu schnell durchs Universum. Viel schneller, als man gedacht hat. 3,7 Mal so schnell. Jetzt ist die Frage, wie bitte soll man eine Geschwindigkeit durchs Universum überhaupt messen? Oder wie soll man da überhaupt einen Vergleichsmaßstab haben? Geschwindigkeiten sind doch relativ. Also man muss doch immer mit irgendwas anderem vergleichen, zu dem ich eine Geschwindigkeit habe. Wenn ich jetzt ruhig in einem Zimmer sitze, habe ich gegenüber von meinem Schreibtisch keine Geschwindigkeit, aber ich drehe mich ja mit der Erde um den Erdmittelpunkt und habe da über 1000 km/h. Oder ich drehe mich mit der Erde rund um die Sonne herum und habe da 30 Kilometer pro Sekunde an Geschwindigkeit. Aber es gibt ja nicht irgendwo einen festen Punkt im Universum, mit dem ich jetzt meine Geschwindigkeit vergleichen könnte. Also was soll das mit der Geschwindigkeit des Sonnensystems durchs Universum? Und da gibt es schon einen gewissen Trick, den man machen kann. Was die gemacht haben, die haben besondere Teleskope, ein besonderes Teleskop Array verwendet, nämlich das Europäische Netzwerk von Radioteleskopen, die Radiostrahlung von sehr weit entfernten Galaxien messen können. Es gibt so Galaxien, die nennt man auch Radiogalaxien, die sehr viel Radiostrahlung abgeben. Und wenn man annimmt, dass das Universum so im Großen und Ganzen gleichmäßig aufgebaut ist, dann müsste das in alle Richtungen ungefähr gleich viel sein, was man so an Radiostrahlung von solchen Radiogalaxien empfängt. Und man hat aber herausgefunden, dass es eben da so eine Vorzugsrichtung gibt, dass man in eine Richtung deutlich mehr von diesen Radiogalaxiesignalen empfangen kann. Und da gibt es nur im Grunde weitgehend zwei Erklärungen. Entweder ist das Universum überhaupt nicht so gleichmäßig, sondern es gibt wirklich irgendwo eine totale Häufung an Materie und damit auch an solchen Radiogalaxien. Oder eine Erklärung ist eben auch, dass sich die Erde im Vergleich zu all diesen Radioquellen recht schnell in eine Richtung bewegt. Das ist ein bisschen so, wie wenn man mit dem Auto durch den Regen fährt. Da hat man ja auch mehr Regentropfen auf der Windschutzscheibe vorne als hinten drauf, wenn man eben auf den Regen drauf fährt. Also als ob es vorne mehr regnen würde als hinten. Und da scheint es eben so zu sein, dass wir doch eigentlich eher so eine bestimmte Geschwindigkeit in eine Richtung haben. Also man weiß noch nicht so richtig, was man jetzt mit diesem Forschungsergebnis anfangen soll. Es könnte darauf hinweisen, dass wir uns den Kosmos anders vorstellen müssen, als er war. Oder es gibt irgendwelche Effekte, die dafür gesorgt haben, dass wir gemeinsam mit unserer Galaxie einfach quasi in eine bestimmte Richtung dahin sausen, wirklich eine Geschwindigkeit im Vergleich zu sehr vielen anderen Körpern im Universum haben. Wir wissen es nicht. Es ist eine sehr überraschende Feststellung. Damit hat man nicht gerechnet. Die Forscher zumindest behaupten, dass es ein sehr sicheres Ergebnis ist, dass sie also das aufgrund ihrer Daten sehr sicher und sehr genau sagen können. Und wir werden das ein bisschen im Auge behalten, was es damit auf sich hat, ob wir als Sonnensystem Strafe zahlen müssen in Form von einem veränderten Universum, weil wir so schnell unterwegs sind. Eine sehr kuriose Meldung und ich bin gespannt, ob da mal was Neues dazu nachkommt. So viel für heute zu den Space News, die wir kurz halten möchten, weil wir haben eine neue Rubrik in unserem Astronomiekurs.
Das Kepler Astrolexikon.
In der Astronomie gibt es ja, wie in jeder Wissenschaft, Grundbegriffe, wo es ganz gut ist, dass man genauer darüber Bescheid weiß, was das eigentlich bedeutet, damit man es nicht jedes Mal erklären muss oder nachfragen muss. Und deswegen werden wir ab jetzt in jeder Folge einen zufällig gezogenen Begriff erklären, eben in unserer neuen Rubrik das Astrolexikon. Die Timea hat heute unseren Begriff gezogen.
Was ist ein schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch ist das ist sehr dunkel, es ist mitten im Universum.
Ein schwarzes Loch ist extrem massereich und es ist meistens das Zentrum von einer Galaxie, so wie bei uns in der Milchstraße auch ein schwarzes Loch das Zentrum der Galaxie bildet. Und dadurch, dass es so extrem viel Masse hat, ist die Anziehungskraft so stark, dass das Licht nicht mehr rauskommt, deswegen können wir es nicht sehen. Deswegen ist es schwarz.
Schwarze Löcher entstehen, indem super massereiche Sterne implodieren.
Schwarze Löcher, wie zum Beispiel auch der Stern, aus dem sie entstanden sind, drehen sich. Manche relativ langsam, manche unglaublich schnell. Sogar so schnell, dass, das kann man sich vorstellen wie ein Glas Honig. Wenn man einen Löffel in einem Glas Honig dreht, dann bewegt sich ja auch der Honig außenrum mit, der zieht sich nach. Und so ist es mit dem Raum. Das schwarze Loch zieht den Raum um sich herum mit.
Schwarze Löcher könnte man auch bezeichnen als große Staubsauger.
Und wenn ein schwarzes Loch entsteht, gibt es dabei immer eine Supernova.
Also der Schwarzschildradius beschreibt der Punkt, an dem das Licht das schwarze Loch nicht mehr verlassen kann.
Ich fasse ihn noch einmal ein bisschen zusammen. Wir haben im Grunde zwei verschiedene Arten von schwarzen Löchern. Wir haben die einen, die aus Sternen entstehen. Wir nehmen so ein sehr großer, super massereicher Stern, der also 10, 12, 20, 30 Sonnenmassen hat, implodiert, dabei es eine Supernova gibt und in der Mitte bleibt dann nur sein schwarzes Loch übrig. Und dieses schwarze Loch kann sich drehen, weil der Stern vorher hat sich auch gedreht. Und wenn sich der Stern gedreht hat, muss sich das schwarze Loch dann auch drehen. Und das kann dann so arg sein, dass sich rund um das schwarze Loch sogar der Weltraum selbst, der Raum selber, mitdreht, so wie der Honig in einem Glas, wenn ich im Honigglas herummixe. Wenn etwas einem schwarzen Loch zu nahe kommt, dann wird es irgendwann unweigerlich ins schwarze Loch hineinfallen. Drum nennen manche die schwarzen Löcher auch kosmische Staubsauger, obwohl, ganz so stimmt das nicht, wirklich ansaugen tun die gar nichts. Aber natürlich, da sollte man einem schwarzen Loch nicht zu nahe kommen, denn irgendwann wird es dann soweit sein, dass man hineinfällt, dass man keine stabile Bahn mehr rundherum hat. Ja, und es gibt dann diese supermassereichen schwarzen Löcher in der Mitte von Galaxien, die viel, viel, viel schwerer sind. Die haben nicht nur, so wie sonst schwarze Löcher, so 4, 5, 6, 10, 20 Sonnenmassen, sondern so ein schwarzes Loch im Kern einer Galaxie kann ein paar Millionen oder sogar ein paar Milliarden Sonnenmassen schwer sein. Und die wissen wir immer noch nicht, wie die entstehen. Aber vermutlich entstehen zuerst so mittelschwere schwarze Löcher und durch Zusammenstößen von Galaxien wird das dann immer größer, bis dann die ganz, ganz großen, ganz super massereichen schwarzen Löcher entstehen mit den Millionen und Milliarden Sonnenmassen. Aber bis heute wissen wir noch immer nicht genau, ob das wahr ist. Also die schwarzen Löcher sind immer noch ein Geheimnis. Ah ja, eins noch. Es heißt, schwarze Löcher haben keine Haare. Wenn ihr das einmal gehört habt, das No-Hair-Theorem, das Keine-Haare-Theorem, das meint eigentlich nur, dass ein schwarzes Loch eigentlich nur mehr ganz wenige Eigenschaften hat. Das hat eine Masse, also so und so viel Kilo. Das hat einen Drehimpuls, also es dreht sich so und so schnell. Es kann noch eine elektrische Ladung haben, denn die kann im Universum auch nicht verschwinden. Es kann also plus oder minus geladen sein. Und das war's. Mehr Eigenschaften gibt's nicht. Es ist völlig egal, woraus dieser Stern bestanden hat, welche Materialien das waren. Das ist alles quasi wie gelöscht. Es gibt wirklich nur mehr Gewicht, Drehung und Ladung. Alles andere ist sozusagen verschwunden. Eine verrückte Sache, diese schwarzen Löcher. So, nun kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Und das sind die Sternbilder, die wir am Abend in den Monaten Dezember, Jänner, Februar am Himmel sehen können. Die nennen wir Wintersternbilder. Und zwar haben wir die verschiedenen Wintersternbilder aufgeteilt. Ich selbst habe Gemini gezogen. das ist das Sternbild der Zwillinge. Das Sternbild der Zwillinge, das besteht aus eigentlich so zwei Ketten an Sternen. Zwei Sterne davon sind nebeneinander und recht hell. Der linke davon heißt Pollux, der rechte heißt Castor. Und wenn ich jetzt gerade Anfang Dezember Richtung Osten schaue, wenn es gerade dunkel wird, dann sehe ich dieses Sternbild aufgehen. Da sind Castor und Pollux allerdings gerade so übereinander. Wenn man das Sternbild dann so in Jänner, Anfang Februar anschaut, so um 8, 9 am Abend, dann sehe ich die beiden Sterne nebeneinander und zwei so Sternenketten von den beiden hellen Sternen herunter, die abwärts gehen. Also das ist irgendwie so rechteckig, dieses Sternbild. Und das Sternbild heißt deswegen Zwillinge, weil es da um die Zwillinge Castor und Pollux, der eigentlich Polydeukes heißt, geht. Und zwar sind das nur eingeschränkt Zwillinge, denn sie haben zwar die gleiche Mutter, Leda, die Frau des Königs von Sparta, aber nur der Castor war auch ein Sohn des Königs. Und wie so oft in den griechischen Sagen, Pollux, also der Polydeukes, wie er eigentlich heißt, das war in Wirklichkeit ein Sohn des Gottes Zeus. Und weil er ein Gottessohn war, ein Göttersohn, war er unsterblich. Übrigens taucht dann noch ein Sternbild des Himmels auf, nämlich um die Leda zu täuschen, hat sich Zeus ihr als Schwan genähert, um mit ihr ein Kind bekommen zu können. Und den Schwan, den haben wir ja auch am Himmel, allerdings haben wir den am Sommerhimmel. Aber die beiden Zwillinge, obwohl sie jetzt keine ganz richtigen Zwillinge waren, waren unzertrennlich, haben miteinander sehr viele Abenteuer erlebt, haben sich den berühmten Argonauten angeschlossen, also diesen Helden rund um Jason, die auf dem Schiff Argo gesegelt sind, um ein legendäres goldenes Witterfell, das goldene Vlies, zu finden. Das Sternbild Argo gibt's übrigens auch am Himmel, aber vor allem am Südsternhimmel, aufgeteilt jetzt in drei einzelne Sternbilder. Das können wir aber von uns auch nicht sehen. Leider kam es zwischen den Argonauten zu einem schrecklichen Streit, wo sich die meisten Argonauten gegenseitig umgebracht haben. Natürlich aber nicht der unsterbliche Polydeukes, also Pollux. Und der Pollux, der war tief traurig, dass sein Bruder tot ist, wollte so nicht als Unsterblicher weiterleben und hat seinen Vater Zeus um eine Lösung gebeten. Er möchte gemeinsam mit seinem Bruder am Himmel für alle Zeiten stehen können. Und so wurden die Zwillinge ein Sternbild.
Wir haben den Orion gezogen, der als Jäger mit seinen zwei Begleitern am Nachthimmel dargestellt wird. Man findet ihn am Nachthimmel circa in der Nähe vom Himmelsäquator und zwischen den beiden Sternbildern Stier und Zwillinge. Sichtbar ist das Sternbild am Winterhimmel in den Wintermonaten, also rund um Dezember bis März, uhrzeitmäßig circa zwischen 19 und 20 Uhr. Vom Aussehen her hat man Betelgeuse, einen roten Riesenstern, und Bellatrix. Die beiden Sterne bilden eben die Schultern des Jägers. Den markanten Gürtel sozusagen bilden die drei Sterne Alnitak, Alnilam und Mintaka. Unter dem gedachten Gürtel befindet sich der Orionnebel auch, und die Beine bilden Riegel und Seif. Der griechischen Mythologie nach war Orion ein großer Jäger, der mit seinen beiden Begleitern im Wald auf der Suche nach Wild war.
Ja, und zum Aussehen könnte man noch sagen, sieht so ein bisschen wie eine Sanduhr aus, oder? Der ganze Orion. So findet man ihn eigentlich recht schön am Himmel. Gehen wir weiter zu Eridanos, den Fluss der Unterwelt.
Man findet den Eridanos unterhalb des Orions im Südhimmel, in Herbst- und Wintermonaten. Der Eridanos ist ein langes, gewundenes Sternbild mit schwachen Sternen, das wie ein fließender Fluss aussieht. In der griechischen Mythologie war der Eridanos ein Fluss, der den Wassern des Aquarius entsprang. Eine Sage bringt ihn mit Phaeton, dem Sohn des Sonnengottes Helios, in Verbindung.
Ja, und finden tut man ihn eigentlich so rechts vom Orion. Also wenn man da beim Gürtel vom Orion ist, rechts davon beginnt sich dann dieser Eridanos nach unten zu winden.
In der Sage Perses und Andromeda sind sehr viele Sternbilder am Himmel verewigt. In der Sage ist Perseus unterwegs auf seinem Pferd Pegasus, auch der hat ein Sternbild.
Und der ist dort unterwegs, will eigentlich nach Hause reisen, weil er hat gerade so das böse Monster, die Medusa besiegt. Auf einmal sieht er eine schöne Frau, die in einen Felsen gekettet ist. Das ist die Andromeda. Ihre Mama, die eine Königin ist, hat behauptet, sie sei gleich schön wie eine von den Wasser... Wie heißen die jetzt?
Den Nereiden, glaube ich.
Genau. Und hat behauptet, sie sei gleich schön wie eine von denen. Und dann haben die das einfach gar nicht akzeptiert. Und der Poseidon hat ein Monster geschickt.
Also der Poseidon ist so der Meeresgott bei den Griechen, ja?
Genau. Der da das ganze Wasser kontrolliert und alles, was dazugehört halt. Der hat jetzt ein großes Meeresungeheuer geschickt. Und immer, dass sie den besänftigen müssen, haben sie irgendwen als Opfer für den rausbringen müssen. Und am Ende ist dann das Los auf die Andromeda gefallen und die hat nach draußen müssen und ist dort angekettet worden, weil ihre Mama Cassiopeia, auch die hat ein Sternbild, da so überheblich war. Und dann kommt der Perseus vorbei und denkt, die ist so schön, das kann ich nicht zulassen, dass die da gefressen wird von dem Monster, und kämpft mit dem Monster, mit dem Kopf von der Medusa, die das Monster zu Stein erstarren lässt, gewinnt er dann schließlich und befreit sie. Danach macht er sich jetzt noch mit dem König, mit dem Papa von Andromeda aus, dem Kephäus, dass er die jetzt als Frau nehmen kann, weil die gefällt ihm wirklich gut. Und danach kommt er nach Hause und dort, das ist dann aber relativ unrelevant, weil das geht dann relativ weiter. Da gibt es noch Geschichten mit seinem Vater, der dann irgendwie unglücklich stirbt, aber das tut jetzt nichts zur Sache.
Ja, und wir finden also viele dieser Figuren bis hin zu Meeresungeheuer, dem Zetos, alle am Himmel verewigt. Welches dieser Sternbilder findet man denn am leichtesten? Welches kann man denn am besten beschreiben?
Allerleichtesten findet man die Cassiopeia, das ist dieses W, das man eigentlich immer am Himmel sieht, weil es relativ in der Nähe vom Polarstern ist. Und sonst, ich habe jetzt rausgesucht, wenn man heute um 22 Uhr am Abend rausschauen würde auf den Himmel, würde man alle Sternbilder vereint sehen. Also den Zetus, den Pegasus, die Andromeda, die Cassiopeia, den Kephäus und den Perseus auch.
Wir haben das Sternbild Widder. Das Sternbild Widder liegt zwischen den Sternbildern Fische und Stier. Es geht im Osten auf und später ist es im Süden sichtbar. Am besten kann man es beobachten zwischen 20 und 24 Uhr im Oktober und Dezember. Es ist ein eher schwaches Sternbild, also man sieht es schlecht, weil es aus 4 schwachen Sternen besteht. Und wenn man es so, wenn da wieder so normal steht, dann ist es so eine schräge Linie, eine Linie so nach rechts und eine Linie so ein bisschen nach unten, die so die Augen bildet. Also man muss sich sehr viel dazu denken.
Ich habe mir immer vorgestellt, es schaut so ein bisschen aus wie so ein Schürhaken, den man im Ofen verwendet. So kann man sich es vielleicht am ehesten im Himmel vorstellen.
Und jetzt zur Mythologie.
In der Mythologie ist der Widder am bekanntesten durch die griechische Sage vom goldenen Vlies. Ein goldener, fliegender Widder, gesandt von Hermes, rettete den Königssohn Phrixos und seine Schwester Helle vor ihrer Stiefmutter. Phrixos wird sicher nach Kolchis gebracht, wo der Widder von ihm geopfert wurde. Sein goldenes Fell, das goldene Vlies, wurde dann in einem Hain aufgehängt und später von Jason und den Argonauten gestohlen. Der Widder ist auch mit dem Gott Kaneios verbunden, der nach einer Version der Mythologie ein Sohn von Zeus war und später mit Apollon Kaneois verschmolz.
Und damit haben wir auch eine Verbindung des Widders mit diesen ganzen vielen Sternbildern aus der Andromeda-Sage. Samara, Cosima, was war denn euer Wintersternbild?
Der Stier und dazu die Plejaden. Also von November bis März ist es sichtbar und im Dezember bis im Jänner am eindrucksvollsten zu beobachten. Und die Position ist so, also er wandert in den Abendstunden gut sichtbar durch den Südost bis zum Südhimmel. Wenn du dich am Himmel orientieren willst, kannst du einfach den Orion nutzen, weil seine 3 Gürtelsterne zeigen fast wie ein Zeiger direkt auf den Stier. Also das Sternbild liegt am Band der Milchstraße und das ist ein ideales Gebiet für Sternhaufen und hell leuchtende Sterne. Ja genau, und jetzt sagen wir, wie der Stern, also wie es aussieht. Also im Auge vom Stier ist der größte Stern im Stier und das ist der Aldebaran und es ist ein leuchtender Riesenstern im Auge und wird oft wie ein funkelnder Punkt am Himmel gesehen. So, dann gibt's noch die Hyaden, das ist das Gesicht. Um den Aldebaran herum liegen sie eben. Es ist ein großer Sternhaufen, der die Form eines V bildet und dieses V ist das Gesicht des Stiers. Und es ist so markant, dass man es kaum übersehen kann. Genau, und am Rücken vom Stier befinden sich halt die Plejaden, auch bekannt als 7 Gestirn. Und mit freiem Auge ist es wie ein winziger Lichtnebel. Dann gibt es noch die Hörner. Also die Hörner des Stiers reichen nach oben und werden durch die Sterne Einart und Tianguan markiert. Und sie zeigen ungefähr in Richtung des Sternbilds Zwillinge.
Genau, und die Sage ist von Europa und der Stier. Der Ursprung des Sternbilds liegt in der berühmten Sage von Europa und Zeus. Und Europa war eine Königstochter und sie war sehr schön und neugierig. Und Zeus, der Göttervater, sah sie an einem Tag am Strand spielen und verliebte sich sofort in sie. Doch Zeus wusste, dass er sich nicht einfach so für sie gewinnen konnte. Also verwandelte er sich in einen schneeweißen Stier.
So, und wie die Geschichte weiter beschrieben wird, dieser Stier war so sanft und majestätisch, dass Europa sich nicht vor ihm fürchtete. Sie streichelte ihn, setzte sich sogar auf seinen Rücken und in genau diesem Moment sprang Zeus, immer noch in Stiergestalt, ins Meer. Er trug Europa über das Wasser bis nach Kreta, wo er sich ihr schließlich zu erkennen gab. Zur Erinnerung an diese Begegnung setzte Zeus das Bild des Stieres an den Himmel. Ein Zeichen seiner Macht, aber auch eine Erinnerung an Europa, die Namensgeberin unseres Kontinents.
Und das war sie nun, die 46. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat. Erzähle doch auch anderen, dass es diesen Podcast gibt. Schreib uns einen freundlichen Kommentar. Und wir freuen uns immer, wenn wir abonniert werden, wenn wir gute Bewertungen bekommen, zum Beispiel auf Spotify, auf YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst. Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne schicken. Natürlich kannst du uns auf Social Media kontaktieren oder schreib uns auch eine E-Mail an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Kepler-Sternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Verpasst also nicht unsere nächste Folge.
Wir machen ein Weihnachtsfeier mit einem besonderen weihnachtlichen Thema.
Und damit bis zum nächsten Mal bei...